Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Erwachsensein ist heute das Thema. Und vielleicht irgendwas mit Taylor Swift. Erwachsensein und irgendwas mit Taylor Swift. Das ist der Titel. Hallo, Grüße an Gregor. Ich glaube, ich werde heute tatsächlich ein Zwiegespräch mit ihm führen. Beide Male ohne Gäste, denn der liebe Gregor hat heute in seinem Dinge von Interesse Podcast eine Solo-Folge gebracht. Da schließt sich der Kreis, denn der Gregor hat mich ja immerhin dazu überhaupt inspiriert, diesen Solo-Podcast zu machen vor langer, langer Zeit. Und nun macht er selber schon wieder hin und wieder mal Solo-Folgen. Und da hat er heute darüber geredet, wie es denn eigentlich kommen kann, dass er Taylor Swift nicht kennt. Nun, das Thema kennt ihr, wenn ihr hier schon zugehört habt. Ich habe mich da ja auch schon lange und breit drüber ausgelassen. Und nun frage ich mich, warum ich eigentlich Taylor Swift nicht kenne. Ich weiß nicht, ob ich es schon beantwortet habe, weil ich glaube nicht, dass es da eine Antwort gibt. Aber nun ist es ja so, dieses Phänomen Taylor Swift ist, wie ich bereits hier im Podcast erwähnt habe, komplett an mir vorbeigegangen, aber wahrscheinlich nicht als einziges, denn ich kenne auch sonst niemanden in der Popmusikszene. Also bei Filmen und Serien und Schauspielern gerade noch so, aber bei der Musik, ich weiß es einfach sowas nicht. Sowas geht grundsätzlich musikalisches geht an mir vorbei. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich bemüht habe, einem Kult-Star nachzulaufen, war, als ich mir die LP von Michael Jackson Bad, die Bad-LP, gekauft habe. Das dürfte das erste und letzte Mal gewesen sein, dass ich sowas gemacht habe. In den 80ern war ich vielleicht noch soweit. Da habe ich immerhin als Schüler versucht, Anschluss zu finden an die Musik, die meine Generation so hört und geil findet. Habe es aber nie geschafft und war immer furchtbar uninformiert und immer zu spät alles mitgekriegt. Und ab den 90ern war es mir einfach Wumpe. Da war es mir scheißegal. Da habe ich mich dann nicht mehr groß drum gekümmert. Habe natürlich trotzdem noch mitbekommen, wer oder was Ace of Base oder Madonna, nicht eine CD von all diesen Stars gehabt. Wirklich null. Aber natürlich kannte ich damals die Lieder, das stimmt. Heute kenne ich nichts, aber das liegt natürlich dann auch einfach daran, dass ich irgendwann aufgehört habe, Radio, MTV, was ich so ohnehin immer nur sehr spärlich gehört habe, zu hören, obwohl ich Radio immer wieder nochmal einschalte, aber meistens sind es dann Sender, die Sachen von früher spielen, also Sachen, die ich noch kennen könnte, während heutzutage, ich kann keinen einzigen Song von Taylor Swift nennen, ich weiß mittlerweile zwar, wie sie aussieht. Ich habe bestimmt auch schon einige von ihr gehört, wie gesagt, wenn ich das Radio laufen habe, aber nie bewusst und nicht wiedererkennbar. Aber ich würde jetzt auch keinen einzigen Song von Ed Sheeran kennen. Gregor, wie sieht das bei dir eigentlich aus? Ist Taylor Swift die einzige oder hast du möglicherweise auch noch andere? Und ich nenne jetzt Ed Sheeran nur deswegen, weil er der einzige ist, der einzige von diesen ganzen Popmusik Stars und Sternchen, der mir gerade einfällt und auch nur deshalb, weil er in Game of Thrones aufgetreten ist und weil ich den Namen tatsächlich heute gerade im Radio gehört habe, weil ich durch Zufall heute mal wieder Radio gehört habe. Und das war's. Von all den anderen wüsste ich nichts, weil ich einfach in solchen Dingen generell komplett uninformiert bin und weil ich alt bin. Ich bin alt. Irgendwann ist mein Gehirn, ist der Teil meines Gehirns, das auf Musik, Pop, aktuelle Musik anspricht, in den Ruhestand getreten. Nicht was sonst Musik angeht, ich bin eigentlich immer noch sehr an Musik interessiert, aber ich suche mir halt meine Musik generell sowieso lieber alleine zusammen. Das mache ich ja nun jetzt auch schon seit 30 Jahren. Und da ist es mir ehrlich gesagt Wumpe, was gerade in den Charts so angesagt ist. Oder wer gerade große Konzerte hat. Und ich hatte neulich im Sumpf so gedacht, ja, die Swifties, mit denen habe ich ein Problem. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht mit den Swifties ein Problem, sondern tatsächlich damit, dass ich Taylor Swift nicht kenne. Mit den Swifties habe ich gar kein Problem. Was ich so darüber höre und lese, sind, glaube ich, die Swifties noch, gehören zu den angenehmsten Fans. Weil Fangruppen ja zum Teil wirklich unangenehm und ätzend sein können. Aber was ich über die Fans von Taylor Swift lese, ist das eigentlich eine ziemlich nette, positive Community, soweit ich das mitbekommen habe. Also habe ich tatsächlich, möchte ich das korrigieren, ich habe kein Problem mit Swifties. Aber ich hoffe, Swifties haben auch kein Problem mit mir. Und wenn sie es haben, boah, ich bin alt. Es ist wurscht. Es kommt nicht drauf an. Ich bin alt, aber ich bin nie erwachsen geworden. Das ist eins meiner großen Probleme in letzter Zeit. Seit der Geschichte mit den Krankheiten und allem muss ich mich immer mehr in dieser Erwachsenenwelt zurechtfinden, zu der ich nie den Zugang gefunden habe. Fällt mir immer mehr auf, ist auch eines meiner größeren Probleme und Komplexe, dass ich so mit mir rumschleppe, dieses Versagen als Erwachsener, dieses mich nicht in der Welt der Erwachsenen zurechtzufinden. Ich bin zwar mit 19 von zu Hause ausgezogen, aber in all der Zeit habe ich es nie geschafft, mich wie ein normaler Erwachsener zu fühlen, zu benehmen, auch wenn ich erwachsenen Dinge tue, wie Steuererklärungen oder Ämtergänge oder Versicherungen abschließen. Aber jedes Mal, wenn ich sowas mache oder Radio hören oder Zeitung lesen und aus der Zeitung Informationen ziehen, die für mich von Interesse sein könnten, wenn ich den Politikteil lese, das tue ich, das schaffe ich einfach nicht. Und immer wenn ich es schaffe, dann ist da ein Aufwand und meistens eine Verzögerung von wenigstens einem Jahrzehnt gefühlt zugange, dass ich es eigentlich hätte machen können. Nun gut, nun ist es ja so, in meinem Fall ist das gerade sehr speziell, was ich jetzt gerade mit Ämtern zu tun habe. Erwerbminderungsrente, bedingt durch den Krebs, bedingt durch die lange Auszeit, Übergang von Krankengeld zu Arbeitslosengeld, Übergang von Arbeitslosengeld zu Erwerbminderungsrente und all den ganzen Scheiß, was ich jetzt gerade mit Übergangsgeld nach der Reha zu tun hatte und nach der Reha dann wieder Arbeitslosengeld und den wilden Bronco, den ich neulich geritten habe, falls ihr das auf Twix gelesen habt, das war der Amtsschimmel. Ich habe den wilden Bronco geritten und habe ihn gezähmt. Das ist ein bisschen übertrieben, es war wahrscheinlich eher ein störrischer Wildesel oder ein Maulesel. Ich löse das gerade mal kurz auf. Damit ich nach meiner Reha wieder ganz regulär mein Arbeitslosengeld 1 beziehe, worauf ich das Anrecht habe, was die mir eigentlich auch nicht so ohne weiteres verwehren dürften, muss ich nachweisen, dass ich nach wie vor nicht arbeitsfähig bin. Und dazu brauchen die netten Damen und Herren von der Arbeitsagentur eine Bestätigung, eine ärztliche Bestätigung, dass ich, nämlich den Entlassbrief, in dem steht, dass ich als nicht arbeitsfähig entlassen wurde. Nun ist das so ein Entlassbrief, das braucht seine Zeit, manchmal bis zu 6 Wochen. Man möchte aber nicht 6 Wochen warten, bis man das Geld wieder weiterbekommt. Und es ist ja jetzt auch nicht so ein Sonderfall, dass ich der Einzige bin, der jemals nach einer Reha erstmal wieder Arbeitslosengeld bekommen haben. Das kann kein Einzelfall sein. Man kriegt ja bei Entlassungen am letzten Tag einen vorläufigen Entlassbericht. In dem steht das auch schon drin. Der ist medizinisch nicht so umfangreich. Das ist, ich glaube, das sind 2 Seiten, ein Blatt, 2 Seiten, mehr ist da nicht. Aber steht drauf, bei Entlassung bestand Arbeitsunfähigkeit. Das bedeutet, dass bei Entlassung Arbeitsunfähigkeit bestand. Das klingt jetzt komisch, aber genau das ist es, was die Arbeitsagentur von mir erfahren wollte. Ob die Ärzte, als sie mich entlassen haben, der Meinung war, dass ich arbeitsunfähig wäre. Und das sagt der Satz aus. Das habe sogar ich mit meinem ADHS verstehen können. Und ich mit meinem ADHS habe auch diesen Satz sofort gefunden, konnte dann am Telefon die Sachbearbeiterin auch genau darauf hinweisen. Das war allerdings nicht zielführend genug und das Gespräch wurde dann einfach beendet, was Gut, ärgerlich, aber nachdem ich da bestimmt 10 Minuten auf die Frau eingeredet habe und mich langsam echt geärgert habe, kann ich auch verstehen, dass die dann gesagt hat, ich habe jetzt keinen Bock mit dem Affen, dem Blödel, mit dem Clown, mit diesen schrecklichen Menschen. Und legt dann einfach auf und dazu ist dann diese Formel, ich beende das Gespräch. Klack, das scheint es häufiger zu geben, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Immer ärgerlich, wenn man an dem Ende ist, wo man selber gerne noch weiterreden würde. Vor allem, was ich da gesagt habe, war meiner Meinung nach extrem zielführend, weil ich die Arbeitsagentur auf Fehler hingewiesen habe, die die Arbeitsagentur gemacht hat. Aus der anderen Sicht war das natürlich eher eine Erlösung. Gut. Nun hatte ich dann den finalen Entlassbericht auch vorliegen. Die waren sehr schnell in der Reha-Klinik. Ich glaube, drei Wochen nach Ende der Reha lag der vor, 11 Seiten, wirklich umfangreiches Ding mit vielen, allen Diagnosen, allen Werten, allen drin. Also normalerweise, wie gesagt, dauert das echt, echt viel länger. Und ich habe dann gleich, als ich in Köln zurück war, erstmal die Stelle gefunden, ADHS. Und ich habe sofort die Stelle gefunden, die sozialmedizinisch relevante Stelle, in der Einschätzung stand, wie meine Arbeitsfähigkeit ist, dass eine Rente sinnvoll ist, dass ich nicht arbeiten kann und so weiter, und dass eine Rente in 2 bis 3 Jahren nochmal überprüft, also der Arbeitszustand in 2 bis 3 Jahren überprüft werden soll, inklusive dem ganz simplen Kästchen, an dem angekreuzt war, unter 3 Stunden pro Tag arbeitsfähig als Einschätzung, als ärztliche. Die restlichen 10 Seiten waren auf der ersten Seite wichtig, das Datum, dass die Reha beendet war, und ansonsten nichts, denn alles andere war medizinischer Fachjargon, von dem ich dachte, die könnten den verstehen, weil die ja in der Arbeitsagentur auch MedizinerInnen haben. Nun haben die zwar, aber wie sich herausgestellt hat, dürfen die das nicht so ohne weiteres lesen. Das heißt, in dem vorläufigen Entlassbericht hätte ich schlauerweise, wenn ich das gewusst hätte, leider sind meine hellseherischen Fähigkeiten durch den Krebs nicht gesteigert worden. Das ist ein sehr unangenehmer Nebeneffekt dieser Krankheit, dass man immer noch nicht hell sehen kann. Wusste ich also nicht, dass ich alles Medizinische hätte schwärzen müssen. Tatsächlich, das ist, als ich jetzt neulich dann in der Arbeitsagentur dann hier am Butzweiler Hof, das ist ein schönes Wort, Butzweiler Hof. Ich muss mir ein Notizbuch anlegen, das muss ich unbedingt machen. Ich muss mir ein Notizbuch anlegen, in dem ich Worte notiere, die, wie ich finde, toll klingen. Und die kommen dann in jeder Folge, das toll klingende Wort der Folge vor. In dieser Folge Butzweiler Hof. Butzweiler Hof. So, ihr habt es gehört. Ich hoffe, dass ich das durchziehe. Butzweiler Hof, das ist da, wo Ikea ist und wo neben Ikea der Wertstoffhof ist, wo man den ganzen Scheiß, den man bei Ikea gekauft hat, direkt anschließend auf den Sperrmüll schmeißen kann. Die liegen direkt tatsächlich ziemlich dicht beieinander. Finde ich immer wieder faszinierend. Und dahinter liegt die Arbeitsagentur. In Köln, wohlgemerkt, ich rede immer noch von Köln. Ich bin wieder in Köln und nach einer Woche reicht mir es schon wieder. Warum ist es am Rhein so schön? Weil irgendwas muss ja dafür ausgleichen, dass es in Köln so scheiße ist. Nein, es stinkt ja noch nicht mal. Das Wetter ist schön und dann stinkt Köln auch nicht so ganz so schlimm nach verbranntem Gummi, wie es ja sonst gerne mal tut. Auf jeden Fall, als ich dann dort war und allein den Termin auszumachen online, es ist schon eine Fähigkeit, dafür muss man Erwachsenenfähigkeiten eigentlich haben. Das ist, also sich durch dieses Online-Portal durchzukämpfen, bis man einen Termin gemacht hat und in dem Termin aus einer Liste von Dropdown-Menü-Vorschlägen das richtige Thema gefunden hat, zu dem man den Termin haben möchte. Dazu muss man nicht Das übersteigt normale Erwachsenenfähigkeiten. Da muss man Erwachsenen-Spezialistenfähigkeiten haben. Aber ich habe es geschafft. Ich bin dahin. Ich wurde dann auch weitergeleitet. Scheinbar habe ich das Falsche angewählt, deswegen wurde ich eher ausnahmsweise weitergeleitet. Oh. Auf jeden Fall waren die alle nett und freundlich. Ich habe auch möglichst erbärmlich und bemitleidenswert ausgeschaut. Das kann ich echt gut. Eine meiner einfachsten Übungen. Ich setze ja schon einfach die Maske auf und sage dann irgendwas, Onkologie. Ich war heute früh noch in der Onkologie und da habe ich hier auch die Krankschreibung noch mitgebracht. Ach ja, und dann hören wir, das ist ein gemeiner Trick. Es ist wirklich ein ganz, aber es hat gestimmt. Es war keine Lüge. Ich war tatsächlich vorher noch in der Onkologie und habe mir meine Krankschreibung noch mal verlängern lassen und habe die auch mit. Ich dachte, okay, doppelt hält besser. Wenn die mit dem finalen Entlassbrief immer noch nicht zufrieden sind, dann kriegen sie die Krankschreibung noch aufs Auge gedrückt. Aber ich hatte auch in diesen 11 Seiten finalen Entlassbrief, den ich dann hatte, auch die Stelle gefunden, wieder. Ne? Ich habe sie gefunden, für mich kein Problem, ADHS, und ich habe sie trotzdem gefunden. Formulare lesen ist eigentlich nicht meine Stärke, aber bitte. Habe die Stelle markiert, schön am Rand mit gelbem, neongelbem Marker. Und all das, die Sachbearbeiterin hat dann gemeint, ach ja, aber ist ja alles medizinisch und Diagnosen. Ja, natürlich, ist ja ein ärztlicher Entlassungsbericht. Ja, aber das dürfen wir alles gar nicht lesen. Ach so. Ja, wir bräuchten eigentlich nur was, die Einschätzung für die Zeit. Also wir müssen jetzt mal basteln. Okay, fing die dann tatsächlich an zu basteln. Dann hat die aus weißen Blättern Schablonen geschnitten, die das abgedeckt haben, was sie nicht hätte einscannen dürfen, nämlich die ganzen Diagnosen und medizinischen Details, so dass nur drin stand Datum und die Einschätzung unter 3 Stunden. Okay, die hatten also meinen vorläufigen Entlassbericht wahrscheinlich einfach nicht gelesen. Die haben, weil sie es nicht durften, die haben die ganzen medizinischen Sachen gesehen und haben es einfach gesagt, das dürfen wir nicht anschauen. Nein, gehen wir lieber ganz schnell weg, bevor wir Ärger kriegen. Muss man auch erstmal wissen, wie gesagt. Naja, und jetzt, nachdem das dann der Fall war, eine Stunde später war in meinem Postfach dann tatsächlich die Mitteilung, dass mein Arbeitslosengeld, der Bescheid, dass mein Arbeitslosengeld weitergezahlt ist. Und so ein Bescheid ist ja auch ein sehr ausführliches Formular. War alles schon fertig vorausgefüllt und angefertigt, umfangreich. Die haben echt nur auf dieses Blatt Papier gewartet, von Schablonen abgeklebt, um dann auf OK zu klicken. Das heißt, das ist echt, meine Güte. Und sowas muss man ja auch erstmal lernen. Das sind alles Dinge, die wissen auch andere nicht. Ich habe immer diesen Komplex, dass ich eben einfach schon, seit ich von zu Hause ausgezogen bin, einfach nicht als normaler Erwachsener funktioniere. Ich habe kein Erwachsenenleben geführt wie das andere mit Frau und Kindern und Haus und Scheidung und Auto und Alimentenzahlung und was nicht, was allem. Nein, habe ich einfach nicht. Und ich habe einen Beruf ausgelernt und ausgeführt, der auch komplett unerwachsen ist. Ich habe mich ich bin Künstler quasi. Ich male lustige Bildchen, noch nicht mal Künstler, nicht mal anspruchsvolle Erwachsenenkünstler, sondern kleine Bilderkünstler, Bilder für Kinder, Kinderkünstler, indem ich Zeichentricksachen mache, indem ich Kinderaugen zum Leuchten und orange Mäuseaugen zum Klack-Klack und Schniff-Schniff zum Klackern bringen kann. Das soll mir Lohn genug sein, das Leuchten der Kinderaugen. Ich habe neulich Dumbo gesehen, da rede ich demnächst im Sumpf mal drüber. Und denke mir, ja, das ist wohl auch der Lohn, ne? Weil Geld ist es nicht. Mit dem bisschen, was ich jetzt an Erwerbminderungsrente kriege und selbst wenn ich es bis zum Altersrente durchgehalten hätte, hätte ich auch keine Rente, von der man toll leben kann. Also, ne? Wenn ihr Kinder habt, habt ihr Schwesterlein, verkauft es, habt ihr Muttergeld, versauft es, dann habt ihr noch ein Mütterlein, macht ihr recht viel Freude. Nein, Georg Kreisler hat das mal gesungen. Mütterlein. Nein, habt ihr Kinderlein, desillusioniert sie. Zerstört ihre Träume. Habt ihr Kinder, die einen künstlerischen, kreativen Beruf ausüben wollen? Zerstampft ihre Träume im Staub. Lacht hohn, wenn die Würmchen weinen, wenn sie euch hassen. Lasst euer Herz erkalten. wenn sie irgendwann mal im Alter reich und wohlhabend und wohlhabende Rentner mit Haus und dann werden sie euch, naja, okay, also ihr seht, es gerät jetzt hier in den Bereich der Fantasy und Science Fiction, weil habt ihr Kinder, unterstützt sie mit jedem noch so dämlichen Berufswunsch, den sie haben, weil es ist scheißegal. Wenn die Rentner und Rentnerinnen sind, wenn die in den Ruhestand gehen, dann ganz egal, ob die AnwältInnen oder AnimatorInnen waren, werden sie sowieso eine Rente haben, die jeder Beschreibung spottet, gegen die meine Rente wahrscheinlich luxuriös daherkommt, nur dass sie noch weniger damit anfangen können. Haus, Auto haben die alle genauso wenig wie ich. Nur, dass das bei mir wahrscheinlich anders gewesen wäre, hätte ich tatsächlich mein Jurastudium fortgesetzt und das nicht nach einem Semester schon wieder geschmissen. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich ein guter Anwalt geworden wäre. Ah. Die Erwachsenenwelt, die Welt der Erwachsenen. Vielleicht ist es erwachsen, Taylor Swift nicht zu kennen? Macht mich das ein Erwachsener oder macht mich einfach nur alt? Ich habe gerade eine schöne, ihr kennt ja die Feuerzangenbowle. Ihr kennt wahrscheinlich den Film mit Heinz Rühmann. Was ihr möglicherweise nicht kennt, ist der Roman, denn ich glaube, den kennen tatsächlich die wenigsten. Und ich habe ein wundervolles Hörbuch. Götz Alsmann liest die Feuerzangenbowle von Heinrich Spörl vor. Das höre ich alle ein, zwei Jahre mal wieder, weil es einfach wundervoll ist. Ich mag den Roman. Ich mag aber auch allein die Vorlesestimme von Götz Alsmann. Das macht irre Spaß. Und auch die Musikeinlagen, die auf jeder der vier Scheiben am Ende vorkamen, ist richtig gut. Aber tatsächlich ist diese Geschichte zeitlos. Man merkt zwar an ganz vielem Jahr, aus welcher Zeit das stammt, in welcher Zeit das geschrieben ist, aber so viele Dinge, die da beschrieben werden und die das Buch hat im Vergleich zum Film wirklich sehr viel mehr Tiefgang, sehr viel mehr zum Nachdenken, sehr viel mehr Gedankengut, dass sich tatsächlich lohnt, drüber nachzudenken, während der Film halt dann doch hauptsächlich einfach eine Komödie ist, ein Lausbubenfilm mehr oder weniger. Bringt der Roman wirklich so eine Ebene mit rein. Die Geschichte von Hans Pfeiffer, dem jungen Erfolg, also ihr kennt das wahrscheinlich, ich rekapituliere es nur mal gerade, Hans Pfeiffer, der junge, erfolgreiche Autor aus Berlin, der sich von seinen älteren Freunden, auch alles erfolgreiche Herren, Geheimräte und Justizräte und weiß nicht was alles, bei einer Feuerzangenbowle, wenn ihr sowas noch nie getrunken habt, macht das mal. Es ist ein brachiales Erlebnis. Ihr werdet einen Kater haben wie noch nie im Leben, aber ich werde wahrscheinlich so schnell so besoffen sein wie auch noch nie im Leben. Es ist super lecker, aber ich könnte heute keinen Tropfen mehr davon trinken, ohne sofort tot umzufallen. Auf jeden Fall wird Hans Pfeiffer während der Feuerzangenbowle hacken sie den Plan aus, ihn nochmal auf die Schule zu schicken. Das kennt jeder, die Geschichte. Das ist klar. Das ist die ganze Grundvoraussetzung. Er geht in dieses kleine verschlafene Nest Babenberg, gibt sich dort als Primaner aus, also als Oberstüfler, der da sein Abitur machen will und quasi ein Jahr dort in diesem kleinen Nest auf dem Gymnasium verbringt. Woran wir uns erinnern, sind halt natürlich die ganzen lustigen Streiche mit dem Schild, das sie anbringen, das im Roman auch gar nicht Hans Pfeiffer selber angebracht hat, sondern da ist eine ganz viel tiefere Geschichte dahinter, um einen Klassenprügelknaben, der den anderen beweisen will, dass er auch was drauf hat, dieses Schild anbringt, was ihm dann keiner glauben will, auch die Lehrer nicht. Und letzten Endes wird dann doch wieder Hans Pfeiffer dieses Schild, das die ganze Schule für einen Tag nach Hause geschickt hat, als Heldentat zugeschrieben. Oder die Sache mit dem Heidelbeerwein, dass sie alle betrunken sind. Oder eben die ganz große Nummer, wenn sich Pfeiffer am Ende als Professor Krei, als der Schnauz ausgibt und die beiden Männer, die beiden Gegenspieler, sich Spiegelbilder sich gegenüberstehen und Schnauz mit der schöne Pfeifer, jeder nur einen winzigen Schluck. Solche Sachen, daran erinnert man sich. Was man nicht weiß, ist, im Buch geht es eigentlich viel mehr um dieses Thema Erwachsensein, noch nicht Erwachsensein, beziehungsweise um das Thema noch nicht Erwachsensein, eigentlich alt genug zu sein, um erwachsen zu sein, aber nicht für voll genommen werden. Weil Hans Pfeiffer und seine Klassenkameraden Schüler sind, werden sie nicht für voll genommen. Sie sind alt und groß genug und gebildet genug, um eigentlich überall mitreden zu können. Oder zumindest sind sie auch nicht weniger dumm und unwissend oder haben nicht weniger Ahnung als alle anderen vom Weltgeschehen. Das schreibt Heinrich Spörl auch sehr nett. Aber weil sie Schüler sind, nimmt sie keiner für voll. Die sind einfach zu jung, um irgendwas zu gelten. Und für jemanden, der gerade eben aus einer Welt herausgestolpert ist, in der er nur hatte husten müssen und schon hat der Feuilleton über ihn berichtet, weil er der große Star-Autor war, plötzlich ein kleiner Schüler zu sein, der nicht Piep sagen darf, ohne dass seine Lehrer ihm das erlauben und der um 9 Uhr zu Hause zu sein hat, weil die Schulordnung ihm das vorschreibt und all diese Sachen, die heute zum Teil auch etwas überholt wirken. Aber das ist trotzdem tatsächlich unglaublich aktuell. Wenn man sich mal so anschaut bei uns in den letzten Jahren, was sich so getan hat, wie sich die Gesellschaft verändert hat. Wahlrecht schon ab 16 für die Europawahl. Oder erinnert ihr euch an die Freitagsdemonstrationen? Ihr wisst bestimmt, oder Greta Thunberg, ihr wisst doch, das wisst ihr alles noch. Und ihr wisst ja auch, wie genau dieses Vorurteil, die sind einfach zu jung, die können das nicht verstehen, die haben noch keine Lebenserfahrung. Oder, ne, weil ich gerade drüber geredet habe, die jungen Leute, die Zukunftsaussichten der jungen Generation von heute und dieses ganze große Thema mit der Work-Life-Balance, das halt von vielen Leuten aus meiner Generation so als Faulheit abgetan wird. Die jungen Leute sind faul, die interessieren sich für nichts, die wollen nur ihren Spaß haben. Das haben neulich, also nicht meine Generation, sondern die Generation meiner Eltern dürfte das gewesen sein, am Nachbartisch. Ich wäre echt am liebsten rübergegangen, hätte dem mal was, ein paar Sachen erklärt. Aber das wirst du, die jungen Leute von heute, die wollen alleweil nur ihren Spaß haben. Oh, ich hätte schreien können. Aber da bin ich dann ehrlich froh, meine Eltern sind noch nicht so alt im Kopf, noch lang nicht so alt, die sind im Kopf noch nicht im Ruhestand. Da arbeitet es noch weiter. Bei meinem Schwager zum Beispiel ist das schon etwas anders. Der ist ein paar Jahre älter als meine Schwester, so 1 bis 2 Jahrhunderte älter als meine Schwester. Es ist echt ein netter Kerl, aber tatsächlich auch genau die jungen Leute, die haben kein Interesse am Arbeiten, das finde ich schlimm und die interessieren sich für nichts und die sind faul. Ja, natürlich, die sind nicht weltfremd, die sind auch nicht realitätsfremd, die wissen ganz genau, warum sollen sie sich in einer Berufswelt kaputt schuften, die ihnen nichts weiter bringt als mit spätestens 40 den Burnout und wenn sie dann mit 75 endlich in den Ruhestand gehen können, haben sie jede Berufskrankheit, die sie haben können, haben ihre Gesundheit komplett ruiniert, so wie unsere Generation das ja auch schon macht, nur mit dem Unterschied, dass die wahrscheinlich bis dahin in lauter kurzen Minijobs verschlissen wurden, keine großen Aussichten haben auf längere Anstellungen, auf Dinge wie Eigenheim und so, ist alles unrealistisch für die heutige junge Generation der BerufsanfängerInnen und dann eben am Ende mit einer Rente da zu sitzen, die so beschissen ist wie meine. Da würde ich mir jetzt auch dann ehrlich überlegen, ja, lohnt es sich dafür, sich kaputt zu schuften? Oder möchte ich noch von meinem Leben jetzt was haben, solange ich jetzt noch kann? Also nicht ich, weil für mich ist es dafür schon zu spät, aber die anderen jungen Leute. Und das ist, die ältere Generation nimmt sie nicht für voll und sagt, die sind so, die wollen ja nur ihren Spaß haben. Das klingt natürlich, wirkt natürlich von außen gerne mal so, die kann man nicht ernst nehmen, weil sie zu jung sind. Und das ist mir jetzt gerade wieder richtig bewusst geworden. Heinrich Spörl, der diesen Roman, ich weiß nicht, von wann der stammt, das dürfte jetzt 80, 90, 100 Jahre um den Dreh rum, so ungefähr zu der Zeit spielt er ja auf jeden Fall. ist auf jeden Fall schon knappes Jahrhundert dürfte der Roman alt sein. Und der hat das trotzdem schon richtig gut erkannt, diese Frustration, einfach zu jung sein zu müssen und nicht mitreden zu dürfen und nicht für voll genommen zu werden. Das ist tatsächlich etwas, was mich an diesem Roman immer sehr beeindruckt hat, dass der, wie gesagt, in vielen Dingen zeitlos ist. Tja, erwachsen werden. Puh. Bin ich jetzt erwachsen oder nicht? Ich glaube nicht. Mein Opa hat mir ja gesagt, in unserer Familie sterben die Männer jung. Es ist noch keiner erwachsen geworden. Da war der Mitte 80, ist 2 Tage später operiert worden und ich glaube 3 Tage später ist er auch an den Folgen der OP gestorben. Das war schon recht tragisch, aber er hat bis zum Schluss sich diese Einstellung bewahrt. Irgendwie hat es auch funktioniert und ich möchte, dass das bei mir auch funktioniert. Andererseits würde ich tatsächlich gerne in vielen Dingen, die Erwachsene können, sowas wie Ämtergänge, Sport verstehen können, naja, vielleicht das nicht. Aber es nagt an mir, dass bei mir einfach, dass es nagt. Es nagt und nagt und nagt. So, bevor ich jetzt wieder nicht zum Punkt komme, ich nehme tatsächlich, wenn ich in Köln bin, 3 Aufnahmen auf und verwende dann häufig die 4. erst, weil ich ganz häufig gar keine Lust habe, wenn ich mit einer Aufnahme fertig bin, die auch online zu stellen. Das merke ich, das ist der große Unterschied. In Werneck habe ich mehr Spaß am Podcasten, am Blödsinn reden, durch den Garten laufen, irgendwelchen Quatsch über die Nuss oder den Igel zu erzählen. Ich beschäftige mich auch tatsächlich mehr und lieber mit besagten Erwachsenen-Themen. Einfach mal die Zeitung aufschlagen, sich mal durchlesen, was in der Welt oder im Landkreis so passiert. Radio hören, mit meinen Eltern diskutieren, was Donald Trump gerade wieder gemacht hat und was beim US-Wahlkampf gerade Neues passiert ist. Olympia schauen, all diese Dinge fallen mir leichter, wenn ich in Werneck bin. Wenn ich in Köln bin, fällt es mir häufig schon einfach deshalb schwerer, weil mir so ein bisschen die Ansprechpartner fehlen. Hätte ich hier auch, aber irgendwie es ist nicht die gleiche Wellenlänge. Das heißt, die gute Laune beim Podcasten, die geht mir dann ganz häufig ab und das führt wirklich nicht selten dazu, dass ich dann am Ende von so einer Aufnahme da sitze und sage, oh, was soll das jetzt hier? Und was rede ich hier eigentlich? Macht das einen Sinn? Ach, ich weiß nicht. Naja, ich verabschiede mich jetzt mal. Und um das jetzt zu vermeiden, rede ich jetzt nicht noch 10 Minuten weiter, sondern ich habe 3 Minuten weiter geredet über dieses Thema und das lasse ich jetzt auch und verabschiede mich jetzt lieber an dieser Stelle. Und nochmal viele Grüße an Gregor. Und wenn es euch ähnlich gehen sollte mit Taylor Swift oder generell überhaupt allen modernen Pop-Musikerzeugnissen, dann sagt es nicht mir, sondern sagt es dem Gregor. Hört seine Dinge von Interesse und es ist die Folge Short Greg Number 2. Ich glaube, das war auch irgendwas mit Taylor Swift im Titel oder so. Nee, so hieß die Folge, irgendwas mit Taylor Swift im Titel. Schreibt ihm das, der möchte das wissen. Denn den beschäftigt das tatsächlich sehr, warum er Taylor Swift nicht kennt. Mich auch, aber sie hat sich mir halt nicht vorgestellt. In meinem Alter, zu meiner Zeit, hat man sich noch vorgestellt, wenn man einen Raum betreten hat, Frau Swift. Kein Wunder, dass ich die nicht kenne. In dem Sinne, ich wünsche noch ein gehabt euch Dings und so, gehabt euch. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.